From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, we bring you the Priesthood Session of the 184th.
Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die Priestertumsversammlung der 184. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein Chor von Priestertumsträgern aus der Missionarsschule in Provo. Präsident Henry B. Eyring, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Priestertumsversammlung.
Wir heißen Sie willkommen zur Priestertumsversammlung der 184. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Dieser Gottesdienst wird über Satellit an die Priestertumsträger an vielen Orten auf der ganzen Welt übertragen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein Chor von Priestertumsträgern von der Missionarsschule in Provo, Utah, unter der Leitung von Ryan Eggett und Elmo Keck mit Clay Christiansen an der Orgel. Der Chor eröffnet diese Versammlung mit dem Lied Rise Up, O Men of God. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Bruce A. Carlson von den 70ern.
O Gott, ewiger Vater,
Wir freuen uns über die Einladung, an der vierten Versammlung dieser besonderen Konferenz teilnehmen zu können. Wir denken heute besonders über die Segnungen des Priestertums nach, durch die die Macht des Göttlichen im Rahmen seiner Verordnung an uns offenbar wird. Wir sind auch unserer Aufgabe bewusst, unseren Nächsten zu lieben und denen zu helfen, die in Not sind, und unserer Pflicht, denen zu helfen, die das Werk der Erlösung zu Wege bringen wollen. Wir sind dankbar für die Gabe deines Sohnes Jesus Christus. Und wir wissen, dass nur durch seine Gnade und Barmherzigkeit dieses große Werk vorankommen kann. Wir freuen uns, einen lebenden Propheten bei uns zu haben, und bitten um seine Gesundheit und auch um die der Apostel, die bei ihm sind. Segne uns nun, dass wir Ohren haben zu hören, Augen zu sehen und ein Herz und zu fühlen, und dass wir deinen Willen mit Eifer voranbringen, wie er in dieser Konferenz vorgetragen wird. Im Namen Jesu Christi, Amen.
Der Chor erfreut uns nun mit einem Medley von Missionsliedern aus dem Liederbuch für Kinder. Nach dem Lied haben wir das Vergnügen, von Elder Quentin L. Cook vom Kollegium der 12 Apostel zu hören. Ihm folgt Elder Craig C. Christensen von der Präsidentschaft der 70er. Danach spricht Bischof Dean M. Davies, zweiter Ratgeber in der präsidierenden Bischofschaft, zu uns.
Bring the world here. Thank you for that touching.
Vielen Dank für diese anrührenden Lieder. Meine lieben Brüder, heute Abend möchte ich Ihnen ein paar Ratschläge im Hinblick auf Entscheidungen geben. Als junger Anwalt war ich im Gebiet um die Bucht von San Francisco tätig und unsere Kanzlei regelte einige rechtliche Angelegenheiten für die Firma, die die Weihnachtsepisoden der Peanuts produzierte. Ich wurde ein Fan von Charles Schulz und seiner Schöpfung, die Peanuts, mit Charlie Brown, Lucy, Snoopy und anderen wundervollen Zeichentrickfiguren. In einer meiner Lieblingsgeschichten kam Lucy vor. Wenn ich mich recht entsinne, bestritt Charlie Browns Baseballmannschaft ein wichtiges Spiel. Lucy spielte im rechten Außenfeld und ein hoher Ball wurde in ihre Richtung geschlagen. Die Bases waren alle besetzt und es war der allerletzte Spielzug. Fing Lucy den Ball, hatte ihre Mannschaft gewonnen. Ließ sie den Ball fallen, hatte die andere Mannschaft gewonnen. Wie es nur in einem Zeichentrickfilm vorkommt, umringte die ganze Mannschaft Lucy, als der Ball ankam. Lucy dachte, wenn ich den Ball fange, bin ich die Heldin. Wenn nicht, bin ich der Sündenbock. Der Ball kam näher, ihre Mitspieler schauten erwartungsvoll zu und Lucy ließ den Ball fallen. Charlie Brown war frustriert, sein Handschuh zu Boden. Lucy blickte ihre Mitspieler an, stemmte die Hände in die Hüften und erklärte, wie soll ich den Ball fangen, wenn ich mir Sorgen mache um die Außenpolitik unseres Landes? Dies war einer von vielen Bällen, die Lucy im Laufe der Jahre fallen ließ, und sie hatte jedes Mal eine neue Entschuldigung parat. Auch wenn sie witzig waren, Lucys Entschuldigungen waren Rechtfertigungen und nicht der wahre Grund dafür, weshalb sie den Ball nicht fing. Präsident Thomas S. Monson hat im Laufe seines geistlichen Wirkens oft gesagt, dass Entscheidungen unser Schicksal bestimmen. In diesem Sinne lautet mein Rat heute Abend, dass wir uns über alle Rechtfertigungen erheben mögen, die uns davon abhalten, rechtschaffene Entscheidungen zu treffen. Vor allem, wenn es darum geht, Jesus Christus zu dienen. In Jesaja wird uns gesagt, dass wir das Böse verwerfen und das Gute wählen müssen. Ich glaube, dies ist gerade in unserer Zeit wichtig. Denn der Satan wütet heute auf so vielerlei Weise und so raffiniert im Herzen der Menschen, dass wir unsere Entscheidung wohl überlegt treffen müssen, im Einklang mit den Zielen und Absichten, nach denen wir uns im Leben ausrichten. Wir müssen uns voll und ganz dazu verpflichten, die Gebote zu befolgen und uns strikt an unsere heiligen Bündnisse halten. Rechtfertigungen sind vor allem dann schädlich, wenn sie uns davon abhalten, das Endowment zu empfangen, würdig eine Mission zu erfüllen oder eine Tempelehe einzugehen. Es ist sehr schmerzlich, wenn jemand behauptet, an diese Ziele zu glauben, sich dann im täglichen Leben aber nicht so verhält, dass er sie auch erreicht. Manch junger Mensch behauptet zwar, es sei sein Ziel, im Tempel zu heiraten, geht aber nicht mit jemandem aus, der für den Tempel würdig ist. Ehrlich gesagt, machen sich manche gar nicht erst die Mühe, überhaupt jemanden kennenzulernen. Den alleinstehenden Männern sage ich, je länger sie alleine bleiben, nachdem sie das entsprechende Alter und die Reife erreicht haben, desto behaglicher mag ihnen das erscheinen. Sie sollten sich aber eigentlich umso unbehaglicher fühlen. Beteiligen Sie sich bitte voll Eifer an Aktivitäten, die geistig ausgerichtet sind und an geselligem Beisammensein, das mit Ihrem Ziel, im Tempel zu heiraten, vereinbar ist. Manche schieben die Ehe auf, bis sie ihre Ausbildung abgeschlossen und einen Arbeitsplatz gefunden haben. Diese Denkweise ist zwar in der Welt weithin anerkannt, sie zeugt jedoch nicht von Glauben, entspricht nicht dem Rat neuzeitlicher Propheten und ist nicht vereinbar mit der gesunden Lehre. Vor kurzem habe ich mich mit einem netten Jugendlichen unterhalten. Sein Ziel war es, auf Mission zu gehen, eine Ausbildung zu erlangen, im Tempel zu heiraten und eine glaubenstreue und glückliche Familie zu haben. Ich freute mich sehr über diese Ziele. Doch im Laufe unseres Gesprächs wurde deutlich, dass sein Verhalten und die Entscheidung, die er traf, nicht mit seinen Zielen übereinstimmten. Ich hatte schon den Eindruck, dass er wirklich auf Mission gehen wollte und keine schwerwiegenden Übertretungen beging, die eine Mission verhindern würden. Aber sein tägliches Verhalten bereitete ihn nicht auf die körperlichen, seelischen, zwischenmenschlichen, intellektuellen und geistigen Herausforderungen vor, die sich ihm stellen würden. Er hatte nicht gelernt, hart zu arbeiten. Er nahm die Schule und das Seminar nicht ernst. Er ging zwar in die Kirche, hatte aber nicht das Buch Mormon gelesen. Er verbrachte sehr viel Zeit mit Videospielen und sozialen Medien. Er schien zu glauben, dass es reichte, wenn er einfach nur zum Missionsdienst erschien. Ihr jungen Männer, verpflichtet euch bitte erneut zu würdigem Verhalten und ernsthafter Vorbereitung, damit ihr Sendboten unseres Herrn und Heilands Jesus Christus sein könnt. Meine Sorge gilt nicht nur den großen, wegweisenden Entscheidungen, sondern auch dem Alltag und den scheinbar einfachen Entscheidungen darüber, womit wir die meiste Zeit verbringen. In diesen Bereichen müssen wir Nachdruck auf Mäßigung, Ausgewogenheit und vor allem auf Weisheit legen. Es ist wichtig, sich über Rechtfertigung zu erheben und die besten Entscheidungen zu treffen. Ein sehr gutes Beispiel dafür, wie notwendig Mäßigung, Ausgewogenheit und Weisheit sind, ist die Nutzung des Internets. Es kann dafür verwendet werden, missionarisch tätig zu sein, es kann uns bei unseren Priestertumsaufgaben helfen oder dabei Vorfahren für die heiligen Handlungen des Tempels zu finden und bei vielem mehr. Es steckt sehr viel gutes Potenzial darin. Wir wissen aber auch, dass es viel Schlechtes übermitteln kann. Etwa Pornografie, digitale Schikanen und anonymes Lästern. Auch Törichtes wird endlos fortgesetzt. Wie Bruder Randall L. Ridd bei der letzten Generalkonferenz so treffend über das Internet gesagt hat, man kann sich in endlosen Nichtigkeiten verheddern, mit denen man Zeit vergeudet und das eigene Potenzial schmälert. Ablenkungen und das Gegenteil von Rechtschaffenheit sind nicht nur im Internet zu finden, sondern überall. Dies betrifft nicht nur die Jugend, sondern uns alle. Wir leben in einer Welt, die sich buchstäblich im Aufruhr befindet. Wir sind umgeben von endlosen Darstellungen von Spiel und Spaß und von unsittlichem und zerrüttetem Lebenswandel. Dies wird in einem Großteil der Medien als normales Verhalten präsentiert. Elder David A. Bettner hat die Mitglieder vor kurzem ermahnt, beim Gebrauch der sozialen Medien glaubwürdig zu sein. Arthur C. Brooks, ein bekannter Vordenker, hat genau das betont. Er hat festgestellt, dass wir dazu neigen, in sozialen Medien die schönen Einzelheiten unseres Lebens zu verbreiten, nicht aber die anstrengende Zeit in der Schule oder bei der Arbeit. Wir porträtieren ein unvollständiges Leben, manchmal selbstverherrlichend und vorgetäuscht. Wir zeigen dieses Leben und konsumieren dann das fast ausschließlich vorgetäuschte Leben unserer Freunde in den sozialen Netzwerken. Brooks erklärt, natürlich fühlt man sich schlechter, wenn man einen Teil seiner Zeit darauf verwendet, vorzugeben, glücklicher zu sein, als man ist, und den anderen Teil seiner Zeit damit verbringt, zu sehen, wie viel glücklicher andere zu sein scheinen als man selbst. Manchmal kommt es einem so vor, als würden wir alle in albernen Dummheiten, unsinnigem Lärm und ständigem Wettstreit ertrinken. Wenn wir den Geräuschpegel ein wenig herunterdrehen und untersuchen, was an Substanz da ist, bleibt nur wenig übrig, was uns in unserem ewigen Streben nach rechtschaffenen Zielen hilft. Ein Vater reagierte weise auf die vielen Bitten seiner Kinder, die auch an diesen Zerstreuungen teilhaben wollten. Er fragte sie einfach, macht euch das zu einem besseren Menschen? Wenn man falsche Entscheidungen, ob große oder kleine, die mit dem wiederhergestellten Evangelium nicht vereinbar sind, rechtfertigt, verliert man die Segnungen und den Schutz, den man braucht. Oft lässt man sich dann von Sünde umgarnen oder kommt einfach vom Weg ab. Ich mache mir vor allem Sorgen in Bezug auf Unvernunft und dass man von einem Neuen besessen ist. In der Kirche befürworten und preisen wir Wahrheit und Wissen jeder Art. Doch wenn die Kultur, das Wissen und die gesellschaftlichen Sitten von Gottes Plan des Glücklichseins und der entscheidenden Rolle Jesu Christi getrennt werden, zerfällt die Gesellschaft unweigerlich. Trotz nie dagewesener Bereicherung auf vielen Gebieten, vor allem in der Wissenschaft und im Bereich Kommunikation, schwinden heutzutage grundlegende Werte und ebenso nehmen insgesamt gesehen Glück und Wohlergehen ab. Als der Apostel Paulus gebeten wurde, auf dem Areopag in Athen zu sprechen, stieß er auf intellektuelle Anmaßung und einen Mangel an wahrer Weisheit, wie wir es heute auch erleben. In der Apostelgeschichte wird berichtet, alle Athener und die Fremden dort taten nichts lieber, als die letzten Neuigkeiten zu erzählen oder zu hören. Paulus' Schwerpunkt war die Auferstehung Jesu Christi. Als die Menge erkannte, dass es ihm um Religion ging, verspotteten ihn einige. Andere wiesen ihn mit den Worten ab. Darüber wollen wir dich ein andermal hören. Paulus verließ Athen ohne jeglichen Erfolg. Dean Frederick Farrar schrieb über diesen Besuch, in Athen gründete er keine Gemeinde. Nach Athen schrieb er keinen Brief. Und in die Stadt setzte er, so oft er sich auch in der Gegend befand, keinen Fuß mehr. Meiner Meinung nach bietet Elder Dallin H. Oaks inspirierter Rat, dass man zwischen gut, besser und am besten unterscheiden muss, eine gute Grundlage dafür, Entscheidungen und Prioritäten zu bewerten. Vieles, was zur Wahl steht, ist an sich nicht schlecht. Wenn es aber all unsere Zeit raubt und uns von den besten Entscheidungen abhält, dann wird es tückisch. Selbst ein lohnendes Unterfangen muss beurteilt werden, damit man feststellen kann, ob es uns nicht inzwischen von den besten Zielen ablenkt. Als Jugendlicher hatte ich ein eindrucksvolles Gespräch mit meinem Vater. Seiner Meinung nach gab es viel zu wenige junge Leute, die sich auf wichtige, langfristige Ziele konzentrierten und vorbereiteten, wie etwa die Berufstätigkeit und später einmal für eine Familie zu sorgen. Sinnvolles Lernen und erste Arbeitserfahrung gehörten immer zu den obersten Prioritäten, die mein Vater empfahl. Seiner Ansicht nach konnten sich die zusätzlichen Angebote an der Schule, wie etwa Debattieren oder die Schülermitverwaltung, direkt auf einige meiner wichtigen Ziele auswirken. Er hielt nicht ganz so viel davon, dass ich beträchtlich viel Zeit mit Football, Basketball, Baseball und Leichtathletik verbrachte. Er räumte ein, dass ich durch Sport Stärke, Ausdauer und Teamgeist entwickeln konnte, erklärte aber, dass es wohl besser sei, sich für eine Sportart zu entscheiden und dadurch die Zeit für Sport zu reduzieren. In seinen Augen war Sport zwar gut, aber nicht das Beste für mich. Er hatte Bedenken, dass es bei manchen Sportarten mehr um den Ruhm ging, und zwar auf Kosten wichtigerer, langfristigerer Ziele. Vor diesem Hintergrund gefällt mir die Geschichte von Lucy beim Baseballspielen auch deshalb so gut, weil ich mich nach Ansicht meines Vaters lieber mit Außenpolitik hätte befassen sollen, statt mir Gedanken darüber zu machen, ob ich den Ball fange. Vielleicht sollte ich erwähnen, dass meine Mutter sich für Sport begeisterte. Sie hätte schon im Krankenhaus liegen müssen, um eines meiner Spiele zu verpassen. Ich hatte beschlossen, den Rat meines Vaters zu befolgen und am College keinen Sport zu treiben, bei dem es Wettkämpfe zwischen den Schulen gab. Dann teilte mir unser Footballtrainer an der Highschool mit, dass sich der Trainer von Stanford mit mir und Merlin Olsen zum Mittagessen treffen wolle. Die Jüngeren von euch kennen Merlin vielleicht nicht. In der Footballmannschaft der Logan High School spielte er in der Abwehr. Er war unglaublich gut, gehörte zu den Besten in den USA. Ich spielte im Angriff und in der Abwehr. Noch in der Highschool wurde Merlin von den erfolgreichsten College-Footballmannschaften im ganzen Land umworben. Am College erhielt er eine Trophäe als bester Footballspieler des Landes auf seiner Position. Merlin wurde schließlich an dritter Stelle für die US-Profiliga NFL ausgewählt und wurde erstaunliche 14 Mal nacheinander in eine Auswahl der besten Spieler der Liga gewählt. 1982 wurde er in eine Ruhmeshalle des Footballsports aufgenommen. Das Essen mit dem Trainer von Stanford fand im Bluebird in Logan in Utah statt. Nachdem wir einander die Hand gegeben hatten, würdigte mich der Trainer keines Blickes mehr. Er unterhielt sich nur mit Merlin und ignorierte mich völlig. Erst nach dem Essen wandte er sich das erste Mal an mich, konnte sich aber nicht an meinen Namen erinnern. Dann sagte er zu Merlin: Falls Sie sich für Stanford entscheiden und Ihren Freund mitbringen wollen und seine Noten gut genug sind, ließe sich da sicher was machen. Dieses Erlebnis bestätigte mir, dass ich den weisen Rat meines Vaters befolgen sollte. Ich will niemanden davon abhalten, Sport zu treiben, das Internet zu nutzen oder sonstigen lohnenden Aktivitäten nachzugehen, die jungen Leuten Freude machen. Es sind Aktivitäten, die Mäßigung, Ausgewogenheit und Weisheit erfordern. Weise genutzt, bereichern sie unser Leben. Ich möchte jedoch jeden, jung und alt, dazu anhalten, seine Ziele zu überdenken und sich anzustrengen, mehr Disziplin an den Tag zu legen. Wie wir uns täglich verhalten und entscheiden, soll mit unseren Zielen übereinstimmen. Wir müssen uns über Rechtfertigung und Ablenkungen erheben. Besonders wichtig ist es, Entscheidungen zu treffen, die mit unseren Bündnissen, in denen wir gelobt haben, Jesus Christus in Rechtschaffenheit zu dienen, in Einklang stehen. Wir dürfen unseren Blick von diesem Ball nicht abwenden und ihn aus keinem Grund fallen lassen. Dieses Leben ist die Zeit, sich darauf vorzubereiten, Gott zu begegnen. Wir sind glückliche, fröhliche Menschen. Wir schätzen einen guten Sinn für Humor und eine zwanglose Zeit mit Freunden und der Familie. Aber uns muss klar sein, dass der Art und Weise, wie wir das Leben und alle unsere Entscheidungen angehen, ein ernster Zweck zugrunde liegen muss. Ablenkungen und Rechtfertigungen, die den Fortschritt einschränken, richten schon genug Schaden an. Wenn sie aber den Glauben an Jesus Christus und an seine Kirche schmälern, sind sie tragisch. Ich bete darum, dass unser Verhalten als Priestertumsträger mit den edlen Zielen vereinbar ist, die denjenigen abverlangt werden, die im Dienst des Meisters stehen. Behalten wir doch bei allem im Kopf, dass im Zeugnis von Jesus tapfer zu sein die große Prüfung ist, die zwischen dem celestialen und dem terrestrialen Reich entscheidet. Wir möchten auf der celestialen Seite angetroffen werden. Als ein Apostel des Herrn gebe ich aus tiefstem Herzen Zeugnis vom Sühnopfer und der Göttlichkeit Jesu Christi, unseres Erlösers. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Meine lieben Brüder, beständig inspiriert von Präsident Thomas S. Monson durch sein Beispiel und seinen Dienst im Priestertum. Vor kurzem wurden einige Diakone gefragt, was beeindruckt euch am meisten an Präsident Monson? Ein Diakon entsann sich, wie Präsident Monson als Kind sein Spielzeug bedürftigen Freunden schenkte. Ein anderer erwähnte, wie Präsident Monson sich um viele der Witwen und in seiner Gemeinde gekümmert hatte. Ein dritter bemerkte, dass er schon sehr jung zum Apostel berufen wurde und für Menschen in aller Welt ein Segen ist. Dann sagte ein junger Mann, was ich am meisten an Präsident Monson bewundere, ist sein starkes Zeugnis. Tatsächlich haben wir alle schon das besondere Zeugnis unseres Propheten vom Erretter Jesus Christus verspürt und die Hingabe, mit der er immer den Eingebungen des Geistes folgt. Mit jedem Erlebnis, das Präsident Monson erzählt, lehrt er uns ein, noch umfassender nach dem Evangelium zu leben, uns um ein eigenes Zeugnis zu bemühen und es zu stärken. Denken Sie an das, was er nur vor ein paar Konferenzen an diesem Pult sagte. Um stark zu sein und all den Kräften zu widerstehen, die uns in die falsche Richtung fortzerren wollen, müssen wir ein eigenes Zeugnis haben. Ob man 12 oder 112 ist oder irgendwo dazwischen. Man kann für sich selbst wissen, dass das Evangelium Jesu Christi wahr ist. Auch wenn sich meine heutigen Worte an die richten, die eher 12 als 112 sind, so gelten die Grundsätze, über die ich spreche, doch für alle. Von Präsident Monsons Aussage ausgehend möchte ich fragen, weiß jeder von uns für sich selbst, dass das Evangelium wahr ist? Können wir überzeugt sagen, dass unser Zeugnis wirklich unser eigenes ist? Noch ein Zitat von Präsident Monson. Ich behaupte, dass ein starkes Zeugnis vom Erlöser und seinem Evangelium Sie vor der Sünde und dem Übel um Sie herum beschützt. Wenn Sie davon noch kein Zeugnis haben, tun Sie alles, was nötig ist, um eines zu erlangen. Es ist unerlässlich, ein eigenes Zeugnis zu haben, denn das Zeugnis anderer bringt Sie nur bis an einen bestimmten Punkt. Für sich selbst zu erfahren, dass das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi wahr ist, kann eine der großartigsten und freudigsten Erfahrungen im Leben sein. Anfangs müssen wir vielleicht auf das Zeugnis anderer bauen und wie die jungen Krieger sagen, wir zweifeln nicht, unsere Mütter haben es gewusst. Das ist ein guter Anfang, aber wir müssen darauf aufbauen. Um das Evangelium kraftvoll zu leben, ist nichts wichtiger, als ein eigenes Zeugnis zu erlangen und es zu stärken. Wir müssen wie Alma verkünden können, dass wir es für uns selbst wissen. Und wie meint ihr, weiß ich denn, dass es gewiss und wahr ist? Alma fuhr fort, siehe, ich sage euch, es wird mir durch den Heiligen Geist Gottes zu wissen gegeben. Siehe, ich habe viele Tage gefasst und gebetet, um dies für mich selbst wissen zu können. Und nun weiß ich für mich selbst, dass es wahr ist. Wie Alma hat auch Nephi die Wahrheit für sich selbst erkannt. Nachdem Nephi seinen Vater von dessen vielen geistigen Erlebnissen hatte sprechen hören, wollte er wissen, was sein Vater wusste. Das war mehr als bloß Neugier. Er hungerte und dürstete danach. Obwohl er noch sehr jung war, hatte er großes Verlangen, von den Geheimnissen Gottes zu wissen. Er sehnte sich, durch die Macht des Heiligen Geistes alles sehen und vernehmen und wissen zu können. Als Nephi dasaß und in seinem Herzen nachsann, wurde er im Geist hinweggeführt auf einen überaus hohen Berg, wo er gefragt wurde, was wünschst du? Seine Antwort war einfach, ich wünsche das zu sehen, was mein Vater gesehen hat. Weil Nephi starken Glauben hatte und sich eifrig bemühte, wurde ihm ein wunderbares Erlebnis zuteil. Er erhielt ein Zeugnis von der Geburt, dem Leben und der Kreuzigung des Erretters Jesus Christus, die noch bevorstanden. Er sah das Hervorkommen des Buches Mormon und die Wiederherstellung des Evangeliums in den letzten Tagen. All das geschah, weil er den aufrichtigen Wunsch hatte, es für sich selbst zu wissen. Ähnlich wie Nephi war auch der Prophet Joseph Smith noch sehr jung, als sein Sinn von ernstem Nachdenken über geistige Wahrheiten bewegt wurde. Für Joseph war es eine Zeit innerer Unruhe, war er doch umgeben von einander widersprechenden und verwirrenden religiösen Botschaften. Er wollte wissen, welche Kirche recht hatte. Inspiriert von diesen Worten in der Bibel, fehlt es aber einem von euch an Weisheit, dann soll er sie von Gott erbitten, handelt er für sich selbst, um die Antwort herauszufinden. An einem schönen Morgen im Frühjahr 1820 ging er in einen kleinen Wald und kniete dort zum Gebet nieder. Weil Joseph Glauben hatte und für Gott ein besonderes Werk verrichten sollte, empfing er eine herrliche Vision von Gott Vater und dessen Sohn Jesus Christus und erfuhr für sich selbst, was er tun sollte. Seht ihr in Josephs Erlebnis ein Muster, das ihr anwenden könntet, um euer eigenes Zeugnis zu erlangen und zu stärken? Joseph ließ zu, dass ihm die Schriften ins Herz drangen. Er dachte gründlich über sie nach und wandte sich auf seine Lage an. Dann handelte er gemäß dem, was er erfahren hatte. Das Ergebnis war die herrliche erste Vision und alles, was danach kam. Diese Kirche wurde buchstäblich auf dem Grundsitz errichtet, dass jeder, auch ein 14-jähriger Bauernjunge, Gott fragen und Antwort auf seine Gebete erhalten kann. Oft hören wir Mitglieder der Kirche sagen, dass ihr Zeugnis vom Evangelium ihr wertvollster Besitz ist. Es ist eine heilige Gabe von Gott, die wir durch die Macht des Heiligen Geistes erhalten. Es ist die stille, unerschütterliche Gewissheit, die wir erlangen, wenn wir studieren, beten und das Evangelium leben. Es ist das Gefühl, wenn der Heilige Geist unserer Seele bezeugt, dass das, was wir erfahren und machen, richtig ist. Manche Leute sprechen von einem Zeugnis wie von einem Lichtschalter. Entweder ist er ein- oder ausgeschaltet. Entweder hat man ein Zeugnis oder nicht. Tatsächlich ist ein Zeugnis eher wie ein Baum, der vielerlei Wachstums- und Entwicklungsphasen durchläuft. Einige der höchsten Bäume der Welt stehen im Redwood-Nationalpark im Westen der USA. Wenn man am Fuß dieser kolossalen Bäume steht, mag man kaum glauben, dass jeder aus einem winzigen Samenkorn gewachsen ist. So verhält es sich mit unserem Zeugnis. Auch wenn es bei einem einzelnen geistigen Ereignis aufkeimen mag, wächst und formt es sich erst mit der Zeit durch beständiges Nähren und häufige geistige Erlebnisse. Es überrascht also nicht, dass einmal erklärte, wie wir ein Zeugnis entwickeln, indem er anführte, wie er aus einem Samenkorn ein Baum wächst. Er sagte, wenn ihr nun Raum gebt, dass ein Samenkorn in euer Herz gepflanzt werden kann, siehe, wenn es ein wahres Samenkorn oder ein gutes Samenkorn ist, wenn ihr es nicht durch euren Unglauben ausstoßt, so wird es anfangen, in eurer Brust zu schwellen. Und wenn ihr diese Schwellen spürt, so werdet ihr anfangen, in euch zu sagen, es muss notwendigerweise so sein, dass dies ein gutes Samenkorn ist. Oder dass das Wort gut ist, denn es fängt an, meine Seele zu erweitern. Ja, es fängt an, mein Verständnis zu erleuchten. Ja, es fängt an, mir köstlich zu sein. Häufig beginnt ein Zeugnis so, mit heiligen, erleuchtenden, bestätigenden Gefühlen, die uns zeigen, dass Gottes Wort wahr ist. Doch so wunderbar diese Gefühle auch sind, so sind sie nur der Anfang. Eure Arbeit dafür, dass euer Zeugnis wächst, ist noch nicht getan. Genauso wenig wie ein Mammutbaum ausgewachsen ist, wenn der erste winzige Spross aus dem Boden ragt. Wenn wir diese erste geistige Eingebung gar nicht oder zu wenig beachten, wenn wir sie nicht nähren, indem wir weiterhin die Schriften studieren und beten und nach mehr Erlebnissen mit dem Geist streben, verblassen unsere Empfindungen und unser Zeugnis schwindet. Alma drückte das so aus. Aber wenn ihr den Baum vernachlässigt und euch keine Gedanken macht, wie er zu nähren sei, siehe, dann wird er keine Wurzeln bekommen. Und wenn die Sonnenhitze kommt und ihn versenkt, wird er verdorren, weil er keine Wurzeln hat und ihr reißt ihn aus und werft ihn hinaus. Meist wächst unser Zeugnis genauso wie ein Baum, nach und nach, fast unmerklich, weil wir ihn beständig versorgen und uns eifrig bemühen. Alma verhieß, aber wenn ihr das Wort nährt, ja den Baum nährt, wenn er zu wachsen anfängt durch euren Glauben mit großem Eifer und mit Geduld und nach seiner Frucht ausschaut, wird er Wurzeln fassen und siehe, es wird ein Baum sein, der zu immerwährendem Leben emporsprost. Mein Zeugnis keimte auf, als ich mich mit den Lehren des Buches Mormon befasste und über sie nachdachte, als ich mich niederkniete, um Gott in demütigem Gebet zu fragen, bezeugte der Heilige Geist meiner Seele, dass das, was ich las, wahr ist. Diese erste Bestätigung wurde zum Katalysator für mein Zeugnis von vielen weiteren Evangeliumswahrheiten. Präsident Monson sagte nämlich dazu, wenn wir wissen, dass das Buch Mormon wahr ist, folgt daraus, dass Joseph Smith wahrhaftig ein Prophet war und dass er Gott, den ewigen Vater und seinen Sohn Jesus Christus gesehen hat. Es folgt daraus auch, dass das Evangelium in diesen letzten Tagen durch Joseph Smith wiederhergestellt wurde, was auch die Wiederherstellung sowohl des aaronischen als auch des melchisedekischen Priestertums einschließt. Ende des Zitats. Seitdem hatte und habe ich viele heilige Erlebnisse mit dem Heiligen Geist, die mir bestätigen, dass Jesus Christus der Erlöser der Welt ist und dass sein wiederhergestelltes Evangelium wahr ist. Wie Alma kann ich mit Gewissheit sagen, dass ich dies für mich selbst weiß. Meine jungen Freunde, es ist die Zeit und heute ist der Tag, um für uns selbst zu erfahren oder bestätigt zu bekommen, dass das Evangelium wahr ist. Ein jeder von uns hat ein wichtiges Werk zu tun. Dafür und um von weltlichen Einflüssen bewahrt zu werden, die überall zu lauern scheinen, müssen wir den Glauben eines Alma, Nephi und Joseph Smith haben, um unser eigenes Zeugnis zu erlangen und auszubauen. Wie der junge Diakon, von dem ich vorhin sprach, bewundere ich Präsident Monson für sein Zeugnis. Es ist wie ein turmhoher Mammutbaum, doch selbst Präsident Monsons Zeugnis musste wachsen und sich mit der Zeit entwickeln. Wir können für uns selbst erkennen, so wie Präsident Monson es tat, dass Jesus Christus unser Erretter und der Erlöser der Welt ist, dass Joseph Smith der Prophet der Wiederherstellung ist und damit auch der Wiederherstellung des Priestertums Gottes. Wir tragen dieses heilige Priestertum. Mögen wir dies erfahren und für uns selbst wissen. Darum bete ich demütig im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Meine lieben Brüder, ich liebe das Priestertum und genieße es, bei Ihnen zu sein. Ich bin zutiefst dankbar dafür, dass wir gemeinsam in dieser großen Sache tätig sein können. Wir leben in einer bemerkenswerten Zeit. Die einem Wunder gleichkommenden Fortschritte in Medizin, Wissenschaft und Technik haben die Lebensqualität vieler Menschen erhöht. Doch gibt es auch Anzeichen für großes Leid und Elend unter den Menschen. Neben Kriegen und Kriegsgerüchten bedrohen die immer häufiger auftretenden Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Brände, Erdbeben und Seuchen weltweit das Leben von Millionen von Menschen. Die Führer der Kirche achten wachsam auf das Wohl der Kinder Gottes überall. Wann und wo immer es möglich ist, werden die Notfallmittel der Kirche bereitgestellt, um Menschen in Not beizustehen. Beispielsweise traf im November letzten Jahres der Taifun Haiyan die Philippinen. Haiyan war ein Supertaifun der Kategorie 5 und hinterließ großflächig Zerstörung und Leid. Ganze Städte wurden zerstört und viele Menschen kamen ums Leben. Millionen Häuser wurden schwer beschädigt oder zerstört. Die Wasser- und Stromversorgung sowie die Abwasserentsorgung brachen zusammen. Die Hilfsmittel der Kirche wurden bereits in den ersten Stunden nach der Katastrophe bereitgestellt. Die Mitglieder der Kirche auf den Philippinen strömten zusammen, um ihren Brüdern und Schwestern, Mitgliedern wie Nichtmitgliedern, Hilfe zu leisten, indem sie sie mit Nahrungsmitteln, Wasser, Kleidung und Hygieneartikeln versorgten. Die Gemeindehäuser wurden für Tausende Obdachlose zu einer Zufluchtsstätte. Unter der Leitung der Gebietspräsidentschaft und der örtlichen Priestertumsführer, von denen viele alles verloren hatten, wurde festgestellt, ob alle Mitglieder wohlauf und in Sicherheit waren. Inspirierte Pläne nahmen Gestalt an, um den Mitgliedern wieder zu erträglichen Lebensumständen und Eigenständigkeit zu verhelfen. Es wurden bescheidene Mittel bereitgestellt, damit die Mitglieder der Kirche ihre Unterkünfte und Häuser aus Holz wieder aufbauen konnten.
Dabei handelte es sich nicht um Almosen ohne Gegenleistung. Die Mitglieder wurden geschult, verrichteten die nötigen Arbeiten selbst und halfen dann anderen. Das brachte unter anderem den Nutzen, dass die Mitglieder nun Erfahrung im Zimmermanns- und Installationshandwerk und in anderen Gewerken hatten und somit gute Arbeit finden konnten, als die umliegenden Städte und Gemeinden mit dem Wiederaufbau begannen. Für die Armen und Bedürftigen zu sorgen, ist eine der Kernlehren des Evangeliums und ein wesentliches Element im ewigen Erlösungsplan. Vor seinem irdischen Wirken erklärte Jehova: Die Armen werden niemals ganz aus deinem Land verschwinden. Darum mache ich dir zur Pflicht, du sollst deinem notleidenden und armen Bruder, der in deinem Land lebt, deine Hand öffnen. In unserer Zeit ist die Sorge für die Armen und Bedürftigen eine der vier von Gott bestimmten Aufgaben, mit denen die Kirche dem Einzelnen und der Familie hilft, sich für die Erhöhung bereit zu machen. Die Sorge für die Armen und Bedürftigen hat sowohl das zeitliche wie auch das geistige Heil im Blick. Sie umfasst die Mitarbeit einzelner Mitglieder der Kirche, die sich persönlich um die Armen und Bedürftigen kümmern, sowie auch die offizielle Wohlfahrtshilfe, die mit der Vollmacht des Priestertums gewährt wird. Im Mittelpunkt des Plans, den der Herr hat, um für die Armen und Bedürftigen zu sorgen, steht das Gesetz des Fastens. Der Herr hat das Gesetz des Fastens und das Fastopfer eingeführt, um sein Volk zu segnen und ihm eine Möglichkeit zu bereiten, den Bedürftigen zu dienen. Als Jünger des Erretters tragen wir eine persönliche Verantwortung, für die Armen und Bedürftigen zu sorgen. Gewissenhafte Mitglieder der Kirche überall helfen mit, indem sie jeden Monat fasten. Sie nehmen 24 Stunden lang keine Nahrung und kein Wasser zu sich und spenden der Kirche ein Fastopfer in Form eines Geldbetrags, der mindestens dem Wert dessen entspricht, was sie verzehrt hätten. Jesajas Worte sollte jeder bei sich daheim gebeterfüllt bedenken und erläutern. Das ist ein Fasten, wie ich es liebe. Die Fesseln des Unrechts zu lösen, die Stricke des Jochs zu entfernen, die Versklavten freizulassen, jedes Joch zu zerbrechen, an die Hungrigen dein Brot auszuteilen, die obdachlosen Armen ins Haus aufzunehmen, wenn du einen Nackten siehst, ihn zu bekleiden und dich deinen Verwandten nicht zu entziehen. Jesaja zählte dann die wunderbaren Segnungen auf, die der Herr denen verheißen hat, die das Gesetz des Fastens befolgen. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Wunden werden vernarben. Deine Gerechtigkeit geht dir voran, die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Wenn du dann rufst, wird der Herr dir Antwort geben, und wenn du um Hilfe schreist, wird er sagen: Hier bin ich. Wenn du dem Hungrigen dein Brot reichst und den Darbenden satt machst, dann geht im Dunkel dein Licht auf und deine Finsternis wird hell wie der Mittag. Der Herr wird dich immer führen, auch im dürren Land macht er dich satt. In Bezug auf diese Schriftstelle sagte Präsident Harold B. Lee einmal: Die enormen Segnungen, die aus dem Fasten erwachsen, werden in jeder Evangeliumszeit verkündet. Und hier erklärt der Herr uns durch diesen großen Propheten, warum es das Fasten gibt und welche Segnungen damit verbunden sind. Wenn Sie das 58. Kapitel im Buch Jesaja aufgliedern, wird sich Ihnen erschließen, weshalb der Herr möchte, dass wir ein Fastopfer zahlen und fasten. Der Grund ist, dass wir uns dadurch bereit machen, den Herrn zu rufen und Antwort von ihm zu erhalten. Wir können rufen und der Herr wird sagen: Hier bin ich. Präsident Lee sagte dann: Möchten wir jemals in einer Situation sein, in der wir rufen und er nicht antwortet? Wo wir in unserer Bedrängnis rufen und er nicht bei uns ist? Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir über diese Grundsätze nachdenken. Denn vor uns liegen Tage, in denen wir vermehrt die Segnungen des Herrn brauchen werden, wenn die Richtersprüche unvermischt über die ganze Erde ausgeschüttet werden. Unser lieber Prophet Präsident Thomas S. Monson hat Zeugnis von diesen Grundsätzen abgelegt. Ein Zeugnis, das auf eigene Erfahrung fußt. Er hat gesagt: Kein Mitglied, das je mitgeholfen hat, für die Bedürftigen zu sorgen, wird solche Erlebnisse jemals vergessen oder bedauern. Fleiß, Sparsamkeit, Eigenständigkeit und Teilen sind für uns nichts Neues. Brüder, die Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage sind ein Volk, das Bündnisse eingeht und Gebote hält. Ich kenne kein Gesetz oder Gebot, das, sofern es treu gehalten wird, einfacher zu halten ist und das größere Segnungen mit sich bringt als das Gesetz des Fastens. Wenn wir fasten und das Fastopfer ehrlich zahlen, fügen wir dem Vorratshaus des Herrn den Betrag hinzu, der andernfalls für die Mahlzeiten ausgegeben worden wäre. Es wird nicht verlangt, dass man mehr Geld spendet, als man normalerweise ausgegeben hätte. Gleichzeitig werden uns, wie bereits erwähnt, außerordentliche Segnungen verheißen. Das Gesetz des Fastens gilt für alle Mitglieder der Kirche. Selbst kleinen Kindern kann man das Fasten beibringen. Sie fangen mit einer Mahlzeit an und dehnen es dann auf zwei aus, sobald sie das Gesetz des Fastens begreifen und körperlich imstande sind, es zu halten. Eheleute, Alleinstehende, Jugendliche und Kinder beginnen das Fasten am besten mit einem Gebet. Sie sagen Dank für alle Segnungen in ihrem Leben und bitten den Herrn, dass er sie durch die Fastenzeit hindurch segnen und ihnen Kraft geben möge. Das Gesetz des Fastens wird vollständig gehalten, wenn das Fastopfer dem Vertreter des Herrn, dem Bischof, überreicht wird. Bischöfe, Sie leiten die Wohlfahrtsarbeit in der Gemeinde. Sie haben von Gott den Auftrag, die Armen ausfindig zu machen und für sie zu sorgen. Unterstützt von der FAV-Leiterin und den Kollegiumsführern des melchisedekischen Priestertums, verfolgen Sie das Ziel, den Mitgliedern zu helfen, dass sie sich selbst helfen und eigenständig werden. Sie nehmen sich der zeitlichen und geistigen Bedürfnisse an, indem Sie das Fastopfer umsichtig als vorübergehende Unterstützung und ergänzend zu den Mitteln der Familie und zu öffentlichen Beihilfen einsetzen. Wenn Sie die Priestertumsschlüssel gebeterfüllt ausüben und bei der Hilfe für die Armen und Bedürftigen vernünftig urteilen, werden Sie erkennen, dass das Fastopfer richtig eingesetzt ist, wenn es die Existenz sichert und nicht den Lebensstil. Ihr Kollegiumspräsidenten im aaronischen Priestertum besitzt Schlüssel und habt die Macht, in den äußeren Verordnungen zu amtieren. Ihr arbeitet mit dem Bischof zusammen, unterweist die Brüder in eurem Kollegium in ihren Priestertumspflichten und geht ihnen dabei voran, Mitglieder der Kirche aufzusuchen und ihnen Gelegenheit zu geben, zum Fasten beizutragen. Wenn ihr Träger des aaronischen Priestertums euer Priestertum groß macht und allen Mitgliedern der Kirche diese Gelegenheit verschafft, macht ihr die für das Fasten verheißenden Segnungen häufig denjenigen zugänglich, die sie am dringendsten brauchen. Ihr werdet Zeuge sein, wie die Fürsorge für die Armen und Bedürftigen die Macht hat, Herzen zu erweichen, die sonst verhärtet wären und denen ein Segen ist, die nur selten zur Kirche kommen. Präsident Monson hat gesagt, wenn ein Bischof die Kollegien des aaronischen Priestertums so organisiert, dass sie sich am Einsammeln des Fastopfers beteiligen, wird er bei dieser heiligen Aufgabe größeren Erfolg haben. Bischöfe, bedenken Sie, dass sich die Umstände von Gebiet zu Gebiet und von Land zu Land stark unterscheiden. Dort, wo Sie leben, ist es vielleicht nicht angebracht, die Mitglieder der Kollegien des aaronischen Priestertums von Tür zu Tür gehen zu lassen. Wir empfehlen Ihnen jedoch, den Rat des Propheten gebeterfüllt abzuwägen und sich inspirieren zu lassen, wie die Träger des aaronischen Priestertums in ihrer Gemeinde ihr Priestertum groß machen können, indem sie beim Einsammeln des Fastopfers helfen. Im 27. Kapitel im 3. Nephi fragt der auferstandene Herr, was für Männer sollt ihr sein? Er antwortet, so wie ich bin. Wenn wir den Namen Christi auf uns nehmen und uns bemühen, ihm nachzufolgen, nehmen wir sein Abbild in unseren Gesichtsausdruck auf und werden ihm ähnlicher. Für die Armen und Bedürftigen zu sorgen, gehört naturgemäß zum Wirken des Erretters dazu. Es steckt in allem, was er tut. Er reicht allen die Hand und zieht uns empor. Sein Joch drückt nicht und seine Last ist leicht. Mögen Sie alle dem Erretter ähnlicher werden, indem Sie für die Armen und Bedürftigen sorgen, das Gesetz des Fastens getreulich halten und ein großzügiges Fastopfer spenden. Ich gebe demütig Zeugnis, dass die gewissenhafte Versorgung der Armen und Bedürftigen ein Zeichen geistiger Reife ist und für Geber und Empfänger gleichermaßen ein Segen ist. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
The choir and congregation.
Der Chor und alle Anwesenden erheben sich nun und singen gemeinsam das Lied Wir danken, o Gott, für den Propheten Nummer 11 im Gesangbuch. Nach dem Lied werden wir von Präsident Dieter F. Uchtdorf hören, dem zweiten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Im Anschluss daran habe ich die Ehre, zu Ihnen zu sprechen.
Yes, we thank our Heavenly Father for a prophet.
Ja, wir danken dem himmlischen Vater für einen Propheten, für den Propheten Joseph Smith. Und wir lieben unseren Präsidenten und Propheten Thomas S. Monson. Sie sollten hören, wie Präsident Monson für die Mitglieder der Kirche betet, insbesondere für die Priestertumsträger, und das Vertrauen, das er für die Priestertumsträger auf der ganzen Welt hat, für diese großartige Gruppe von gläubigen Menschen. Es war die letzte Nacht unseres geliebten Heilands auf Erden. Der Abend, bevor er sich selbst als Lösegeld hingab für die gesamte Menschheit. Als er mit seinen Jüngern das Brot brach, sagte er etwas, was sie maßlos bestürzt und zutiefst traurig gestimmt haben muss. Einer von euch wird mich verraten, verkündete er. Die Jünger stellten seine Worte nicht in Frage. Sie blickten sich nicht um, zeigten nicht auf jemand anderen und fragten auch nicht, ist der es etwa? Stattdessen waren sie sehr betroffen und einer nach dem anderen fragte ihn, bin ich es etwa, Herr? Ich frage mich, was wir wohl machen würden, wenn uns der Erretter diese Frage stellte. Würden wir die Umsitzenden anschauen und uns innerlich sagen, wahrscheinlich meint er Bruder Hansen, bei dem war ich mir nie so ganz sicher. Oder, gut, dass Bruder Braun da ist, das muss ja mal gesagt werden. Oder würden wir, wie einst die Jünger, die uns schauen, in uns schauen und uns die schmerzliche Frage stellen, bin ich es etwa? In diesen einfachen Worten, bin ich es etwa, Herr, liegt der Beginn aller Weisheit und des schmalen Pfades, der zur eigenen Bekehrung und zu dauerhafter Veränderung führt. Es war einmal ein Mann, der jeden Abend gerne einen Spaziergang in der Nachbarschaft unternahm. Besonders freute er sich immer, wenn er im Haus seines Nachbarn vorbeikam. Dieser Nachbar hielt seinen Rasen einmalig in Schuss. Immerzu blühten Blumen und die Bäume waren gesund und spendeten Schatten. Offensichtlich gab sich der Nachbar die größte Mühe, einen ansehnlichen Rasen vorweisen zu können. Eines Tages aber, als der Mann an dem Haus seines Nachbarn vorbeikam, mitten auf dem schönen Rasen sah er einen einzelnen riesigen gelben Löwenzahn auf. Dieser wirkte so fehl am Platz, dass er richtiggehend überrascht war. Warum wurfte der Nachbar ihn nicht raus? Sah er den denn nicht? Wusste er denn nicht, dass Löwenzahn sich wie Unkraut ausbreitet und bald Dutzende weitere Pflanzen dort Wurzeln fassen könnten? Dieser einzelne Löwenzahn ärgerte den Mann über die Maßen und er wollte etwas unternehmen. Sollte ihn einfach ausreißen und ihn mit Unkrautvernichter besprühen? Vielleicht könnte er ihn im Schutze der Dunkelheit heimlich still und leise entfernen. Völlig in derlei Gedanken versunken, näherte er sich seinem eigenen Haus. Ohne seinen eigenen Vorgarten auch nur eines Blickes zu würdigen, ging er hinein. Dieser aber war mit hunderten gelben Löwenzahnblüten übersät. Erinnert uns diese Geschichte nicht an die Worte des Erlösers? Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du versuchen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Die Sache mit dem Balken und dem Splitter scheint eng mit unserem Unvermögen zusammenzuhängen, uns selbst klar zu erkennen. Ich weiß nicht recht, warum wir die Schwachstellen anderer so schnell erfassen und gleich ein Heilmittel zur Hand haben, während uns die eigenen oft Mühe bereiten. Vor einigen Jahren wurde in den Nachrichten von einem Mann berichtet, der glaubte, er wäre für Kameras unsichtbar, wenn er sich Zitronensaft ins Gesicht schmierte. So zog er also mit Zitronensaft im Gesicht los und raubte zwei Banken aus. Wenig später wurde er festgenommen, nachdem sein Bild in den Abendnachrichten erschienen war. Als die Polizei ihm die Aufnahmen der Überwachungskameras zeigte, traute er seinen Augen nicht. Aber ich hatte doch Zitronensaft im Gesicht, protestierte er. Als ein Wissenschaftler an der Cornell University von der Sache erfuhr, fesselte ihn der Gedanke, wie ein Mensch seine eigene Unzulänglichkeit so unglaublich wenig bewusst sein konnte. Um zu ermitteln, ob es sich hier um eine verbreitete Störung handelte, ließen zwei Forscher-College-Studenten an einer Reihe von Tests in verschiedenen Lebensbereichen teilnehmen und baten sie dann, ihre eigene Leistung zu bewerten. Den Studenten, die schlecht abschnitten, gelang es am wenigsten, ihre Leistung zu bewerten. Manche dachten, sie hätten fünfmal so viele Punkte erreicht, wie es tatsächlich waren. Die Studie wurde in mehreren Varianten durchgespielt, aber immer mit demselben Ergebnis. Vielen fällt es schwer, sich selbst so zu sehen, wie sie wirklich sind. Und auch die Erfolgreichen überschätzen ihren eigenen Beitrag und unterschätzen das, was andere leisten. Es ist vielleicht nicht weiter schlimm, wenn man sich darin verschätzt, wie gut man Auto fährt oder wie weit man einen Golfball schlagen kann. Aber wenn wir anfangen, uns einzubilden, dass unsere Leistung zu Hause, bei der Arbeit oder in der Kirche größer sei, als sie wirklich ist, werden wir blind gegenüber Segnungen und Chancen, spürbar und gründlich besser zu werden. Einer meiner Bekannten wohnte einmal im Gebiet einer Gemeinde mit statistischen Höchstwerten. Die Anwesenheitszahlen waren hoch, die Heimlehrquote war hoch, die PV-Kinder benahmen sich stets ordentlich, beim gemeinsamen Essen gab es ausgezeichnete Mahlzeiten, von denen kaum etwas auf dem Boden landete. Und an den Tanzabenden gab es meines Wissens nie irgendwelche Unstimmigkeiten. Eines Tages wurden mein Bekannter und seine Frau auf Mission berufen. Als sie 3 Jahre später zurückkehrten, waren die beiden überrascht, dass sich in ihrer Abwesenheit 11 Ehepaare hatten scheiden lassen. Obwohl nach außen hin alle Anzeichen dafür sprachen, dass diese Gemeinde großen Glauben hatte und sehr stark war, verlief doch im Herzen und im Leben der Mitglieder manches recht unglücklich. Das Bedrückende daran ist, dass diese Situation kein Einzelfall ist. Solche schrecklichen, oftmals völlig unnötigen Ergebnisse treten ein, wenn sich Mitglieder der Kirche von den Grundsätzen des Evangeliums lösen. Nach außen hin mögen sie wie Jünger Jesu Christi erscheinen, aber in ihrem Herzen haben sie sich von ihrem Heiland und seinen Lehren getrennt. Sie haben sich allmählich von den Dingen des Geistes abgewandt und sich den Dingen der Welt zugewandt. Einstmals würdige Priestertumsträger reden sich ein, dass die Kirche für Frauen und Kinder eine gute Sache sei, aber nicht für sie. Manche sind auch davon überzeugt, dass sie aufgrund ihres vollen Terminkalenders oder einzigartiger Umstände von den täglichen Beweisen ihrer Gottesfurcht und ihrer Hilfsbereitschaft, durch die sie dem Geist nahe bleiben würden, befreit werden. In einer Zeit voller Selbstgerechtigkeit und Narzissmus wird man sehr schnell recht einfallsreich, wenn es um Ausreden geht, weshalb man sich Gott nicht regelmäßig im Gebet naht, das Studium der Heiligen Schriften aufschiebt, Versammlungen in der Kirche oder dem Familienabend fernbleibt und nicht ehrlich seinen Zehnten und seine Opfergaben zahlt. Brüder, bitte werfen Sie einen Blick in Ihr Herz und stellen Sie sich die einfache Frage: Bin ich es etwa, Herr? Sind Sie, und sei es auch nur geringfügig, vom Evangelium des seligen Gottes, das Ihnen anvertraut ist, abgekommen? Haben Sie es dem Gott dieser Weltzeit gestattet, den Glanz der Heilsbotschaft Christi verblassen zu lassen? Meine lieben Freunde, liebe Brüder, fragen Sie sich, wo Ihr Schatz liegt. Haben Sie sich innerlich auf die Annehmlichkeiten dieser Welt verlegt oder richten Sie sich am eifrigen Dienen Jesu Christi aus? Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wohnt der Geist Gottes in Ihrem Herzen? Sind Sie in der Liebe zu Gott und zu Ihren Mitmenschen verwurzelt und auf sie gegründet? Bringen Sie genügend Zeit und Einfallsreichtum auf, um Ihre Ehe und Ihre Familie glücklich zu machen? Widmen Sie alle Ihre Energie dem erhabenen Ziel, die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe des wiederhergestellten Evangeliums Jesu Christi zu ermessen und danach zu leben? Brüder, wenn Sie den großen Wunsch haben, sich die christlichen Eigenschaften Glaube, Tugend, Erkenntnis, Mäßigung, Geduld, brüderliches Wohlwollen, Gottesfurcht, Nächstenliebe, Demut und Hilfsbereitschaft anzueignen, dann wird der Vater im Himmel Sie zu einem Instrument in seinen Händen machen, auf das viele Seelen errettet werden. Brüder, niemand gibt gerne zu, wenn er vom rechten Weg abgekommen ist. Oft scheuen wir den tiefen Blick in unsere Seele, wo wir unseren Schwächen, Grenzen und Ängsten begegnen. Wenn wir dann unser Leben prüfen, betrachten wir es folglich durch einen verzerrten Filter voller Ausflüchte und Geschichten, die wir uns einreden, um unwürdige Gedanken und unwürdiges Verhalten zu rechtfertigen. Sich selbst klar erkennen zu können, ist jedoch von entscheidender Bedeutung für unser geistiges Wachstum und Wohlbefinden. Wenn unsere Schwächen und Unzulänglichkeiten versteckt im Schatten bleiben, kann die erlösende Macht des Erretters nicht heilend eingreifen und sie in Stärken verwandeln. Ironischerweise macht diese Blindheit gegenüber unseren menschlichen Schwächen uns dann auch blind gegenüber dem göttlichen Potenzial, das unser Vater so sehnlich in uns weiterentwickeln möchte. Wie können wir also das reine Licht der göttlichen Wahrheit in uns einströmen lassen und uns so sehen, wie Gott uns sieht? Ich meine, dass wir in den Heiligen Schriften und den Ansprachen, die bei der Generalkonferenz gehalten werden, einen zuverlässigen Spiegel haben, in dem wir uns prüfen können. Wenn Sie die Worte der Propheten aus alter und neuer Zeit hören oder lesen, verzichten Sie auf Gedanken, was diese Worte mit anderen zu tun haben, und fragen Sie sich stattdessen: Bin ich es etwa, Herr? Wir müssen uns unserem ewigen Vater in reuigem Herzen und belehrbarem Geist nahen. Wir müssen bereit sein zu lernen und das zu ändern. Ach, wie viel gewinnen wir doch, wenn wir uns verpflichten, das Leben zu führen, das unser Vater im Himmel für uns im Sinn hat. Wer nicht lernen und sich nicht ändern will, der wird es vermutlich auch nicht, sondern wird sich höchstwahrscheinlich fragen, ob die Kirche ihm überhaupt etwas zu bieten hat. Wer aber besser werden und Fortschritt machen will, wer den Erretter kennenlernt und wie er sein will. Wer sich demütigt wie ein kleines Kind und seine Gedanken und sein Verhalten mit dem Vater im Himmel im Einklang bringen möchte, der wird das Wunder des Sühnopfers unseres Heilands erleben. Er wird gewiss den strahlenden Geist Gottes spüren. Er wird die unbeschreibliche Freude schmecken, die die Frucht eines sanftmütigen und demütigen Herzens ist. Er wird mit dem Wunsch gesegnet werden, ein wahrer Jünger Jesu Christi zu werden und mit der Selbstdisziplin, die man dazu braucht. Im Laufe meines Lebens durfte ich einige der fähigsten und intelligentesten Menschen kennenlernen, die es auf dieser Welt gibt. Als ich noch jung war, war ich beeindruckt, wenn jemand gebildet, kultiviert und erfolgreich war oder den Beifall der Welt fand. Mit den Jahren aber ist mir bewusst geworden, dass mich doch all die wunderbaren und gesegneten Seelen weitaus mehr beeindrucken, die wahrhaft gut und ohne falsch sind. Geht es beim Evangelium nicht genau darum? Ist es nicht seine Wirkung? Es ist eine gute Nachricht und sie hilft uns, gut zu werden. Was der Apostel Jakobus gesagt hat, gilt auch heute. Gott tritt den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Demütigt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Brüder, wir müssen unseren Stolz beiseite legen, über unsere Eitelkeit hinausblicken und in Demut fragen: Bin ich es etwa, Herr? Sollte die Antwort des Herrn dann lauten: Ja, mein Sohn, es gibt einiges, wo du besser werden musst und bei dessen Überwindung ich dir helfen kann, dann nehmen wir diese Antwort hoffentlich an, gestehen uns demütig unsere Sünden und Unzulänglichkeiten ein und ändern unser Verhalten, indem wir ein besserer Ehemann, Vater oder Sohn werden. Mögen wir von nun an mit aller Macht danach trachten, standhaft dem gesegneten Weg unseres Heilands zu folgen. Denn Weisheit beginnt damit, dass wir uns selbst klar kennen. Großzügig wie unser Gott ist, wird er uns dann an der Hand nehmen, wir werden stark gemacht und aus der Höhe gesegnet werden. Meine lieben Freunde, der erste Schritt auf dem wundersamen und erfüllenden Weg eines wahren Jüngers beginnt mit der einfachen Frage: Bin ich es etwa, Herr? Davon lege ich Zeugnis ab und gebe Ihnen meinen Segen im Namen Jesu Christi. Amen.
Ich bin dankbar, dass ich mit den Trägern des Priestertums Gottes, das die ganze Welt umspannt, hier sein kann. Danke für Ihren Glauben, Ihren Dienst und Ihre Gebete. Ich möchte heute Abend über das aaronische Priestertum sprechen. Ich wende mich an alle, die dabei mithelfen, dass sich die Verheißungen des Herrn an diejenigen erfüllen, die, wie es in den Heiligen Schriften heißt, das geringere Priestertum tragen. Es wird auch das vorbereitende Priestertum genannt. Über diese herrliche Vorbereitung möchte ich heute Abend sprechen. Der Plan, den der Herr für sein Werk hat, ist mit Vorbereitungen angefüllt. Er hat die Erde für uns vorbereitet, damit wir die Prüfung des Erdenlebens durchmachen, aber auch Gelegenheiten, die es uns bietet, nutzen können. Während wir hier sind, befinden wir uns in einem vorbereitenden Zustand, wie es in den Heiligen Schriften heißt. Der Prophet Alma erläuterte, dass es äußerst wichtig ist, sich auf das ewige Leben vorzubereiten, wo wir für immer im Familienverband bei Gott Vater und Jesus Christus wohnen können. Er erklärte folgendermaßen, warum wir uns vorbereiten müssen. Und wir sehen, dass der Tod über die Menschheit kommt, ja der Tod, wovon Amulek gesprochen hat, nämlich der zeitliche Tod. Doch wurde dem Menschen ein Zeitraum gewährt, worin er umkehren könne. Darum ist dieses Leben zu einem Zustand der Bewährung geworden, eine Zeit, um sich bereit zu machen, Gott zu begegnen. Eine Zeit, um sich für jenen endlosen Zustand bereit zu machen, von dem wir gesprochen haben, der nach der Auferstehung der Toten sein wird. Zitat Ende. So wie uns das Erdenleben als Zeitraum gegeben wurde, um uns auf ein Wiedersehen mit Gott vorzubereiten, wurde uns auch die Zeitspanne, in der wir im aaronischen Priestertum dienen, als Vorbereitungsmöglichkeit gegeben, zu lernen, wie man anderen dringend benötigte Hilfe zukommen lässt. So wie der Herr uns die Hilfe gibt, die wir brauchen, damit wir die Prüfung des Lebens bestehen können, schickt er uns auch Hilfe bei der Vorbereitung im Priestertum. Meine Botschaft richtet sich an diejenigen, die der Herr zur Hilfe dabei aussendet, wie auch an diejenigen, die das aaronische Priestertum tragen. Ich spreche zu den Vätern. Ich spreche zu den Bischöfen. Auch spreche ich zu den Trägern des melchisedekischen Priestertums, denen ein junger Bruder, der sich im Priestertum noch vorbereitet, als Mitarbeiter oder Schüler anvertraut wurde. Mein Lob und mein Dank gelten vielen von Ihnen auf der ganzen Welt über den heutigen Tag hinaus. Es wäre unverzeihlich, wenn ich einen Zweigpräsidenten und einen Bischof aus meiner Jugend unerwähnt ließe. Mit 12 Jahren wurde ich Diakon in einem kleinen Zweig im Osten der Vereinigten Staaten. Dieser Zweig war so klein, dass mein älterer Bruder und ich die einzigen Träger des aaronischen Priestertums waren, bis mein Vater, der Zweigpräsident war, einen Mann mittleren Alters einlud, sich der Kirche anzuschließen. Der neubekehrte Bruder erhielt das aaronische Priestertum und wurde sogleich als Zuständiger für die Träger des aaronischen Priestertums berufen. Ich weiß es noch, als sei es gestern gewesen. Ich sehe noch die hübschen Herbstblätter vor mir, als dieser frisch getaufte Bruder mit meinem Bruder und mir zu einer Witwe ging, um ihr zu helfen. Ich weiß nicht mehr, was wir für sie taten, doch ich weiß noch, wie ich spürte, dass uns die Macht des Priestertums bei unserem Vorhaben half. Und wie ich später erfuhr, sind dies Dinge, die wir dem Herrn zufolge tun müssen, damit wir Vergebung für unsere Sünden erlangen und bereit sind, ihn wiederzusehen. Rückblickend empfinde ich Dankbarkeit für einen Zweigpräsidenten, der einen Neubekehrten berief, damit dieser dem Herrn bei der Vorbereitung zweier Jungen helfen konnte, die später selbst einmal als Bischof die Aufgabe erhalten sollten, sich der Armen und Bedürftigen anzunehmen und auch über das vorbereitende Priestertum zu präsidieren. Ich war noch Diakon, als meine Familie umzog und in eine große Gemeinde in Utah kam. Damals bekam ich zum ersten Mal einen Eindruck von der Macht, die ein vollständiges Kollegium des aaronischen Priestertums in sich birgt. Etwas später verspürte ich zum ersten Mal, wie machtvoll und segensreich ein Bischof als Präsident des Priesterkollegiums sein kann. Unser Bischof berief mich als ersten Assistenten im Priesterkollegium. Ich weiß noch, dass er das Kollegium selbst unterrichtete, obwohl er viel zu tun hatte und es auch andere fähige Männer gab, die er dazu hätte berufen können. Wir stellten die Stühle im Klassenzimmer immer im Kreis auf. Mein Platz war stets der Stuhl zu seiner Rechten. Ich konnte ihm beim Unterricht über die Schulter schauen. Ab und zu warf er einen Blick auf die sorgfältig verfassten Notizen in dem Ledermäppchen auf seinem Schoß oder in die zerlesenen, mit Markierungen versehenen heiligen Schriften, die aufgeschlagen auf seinem Knie ruhten. Ich weiß noch, wie spannend es war, wenn er uns aus dem Buch Daniel Geschichten über Tapferkeit erzählte und wie er Zeugnis vom Erlöser gab. Es wird mir immer im Gedächtnis bleiben, wie der Herr für seine Träger des vorbereitenden Priestertums sorgsam ausgewählte Mitarbeiter beruft. Mein Bischof hatte fähige Ratgeber, doch aus mir damals unerfindlichen Gründen rief er öfter mal bei mir an und sagte: Herr, ich brauche dich als Mitarbeiter für ein paar Besuche. Einmal nahm er mich zu einer Witwe mit, die allein lebte und nichts zu essen hatte. Auf dem Heimweg hielt er das Auto an öffnete seine heiligen Schriften und erklärte mir, warum er mit dieser Witwe so umgegangen war, als ob sie nicht nur sich selbst, sondern irgendwann einmal sogar andere versorgen konnte. Ein weiterer Besuch galt einem Mann, der schon seit langem nicht mehr in die Kirche kam. Mein Bischof lud ihn ein, sich wieder zu den Heiligen zu gesellen. Ich konnte seine Liebe für diesen Mann verspüren, der mir wie ein unsympathischer und aufsässiger Feind erschien. Ich erinnere mich noch, dass er eine Bierflasche hinter die Couch trat, damit der Bischof das nicht mitsah. Ein anderes Mal gingen wir zu einer Familie, wo die Eltern, die Alkoholiker waren, ihre zwei kleinen Töchter zu uns an die Tür schickten. Die kleinen Mädchen sagten uns durch die Gittertür, dass ihre Eltern schliefen. Der Bischof unterhielt sich mit ihnen, lächelte sie an und lobte ihr gutes Betragen. Mir kamen es wie gute 10 Minuten vor. Als wir weggingen, meinte er leise, das war ein guter Besuch. Diese kleinen Mädchen werden nie vergessen, dass wir hier waren. Zwei der vielen Wohltaten, die ein erfahrener Priestertumsträger seine Mitarbeiter erweisen kann, sind, ihm Vertrauen schenken und ihm ein Vorbild an Fürsorge sein. Ich durfte dies miterleben, als mein Sohn einen Heimlehrpartner erhielt, der im Priestertum weitaus erfahrener war. Sein Heimlehrpartner war schon 2-mal Missionspräsident gewesen und hatte auch andere Führungsaufgaben gehabt. Bevor sie zu einer der ihnen zugeteilten Familien gingen, es war sogar ihr erster Besuch, fragte dieser erfahrene Priestertumsführer, ob er meinen Sohn vorher zu Hause besuchen könne. Sie gestatteten mir, dabei zu sein. Zunächst sprach er ein Gebet, in dem er um Hilfe bat. Dann sagte er sinngemäß zu meinem Sohn, die Botschaft, die wir meiner Meinung nach vermitteln sollten, wird sich für diese Familie wie ein Aufruf zur Umkehr anhören. Ich glaube, dass die Botschaft besser annehmen, wenn sie von dir kommt. Was meinst du dazu? Ich weiß noch, wie beängstigt mein Sohn aussah. Aber die Freude, die ich empfand, als mein Sohn das ihm geschenkte Vertrauen annahm, klingt noch immer in mir nach. Es war kein Zufall, dass der Bischof diese beiden Männer als Heimlehrpartner eingeteilt hatte. Der Ältere hatte in sorgsamer Vorarbeit herausgefunden, welche Einstellung die Familie hatte, die sie unterweisen sollten. Durch Inspiration spürte er, dass er einen Schritt zurücktreten und es einem unerfahrenen Jugendlichen überlassen sollte, Gottes Kinder zur Umkehr und in Sicherheit zu rufen. Ich weiß nicht, was ihr Besuch letztendlich bewirkte, doch ich weiß, dass ein Bischof, ein Träger des melchisedekischen Priestertums und der Herr einen Jungen darauf vorbereiteten, ein Mann des Priestertums und später einmal selbst Bischof zu werden. Ähnliche Erfolgserlebnisse bei der Vorbereitung aufs Priestertum haben Sie sicherlich schon selbst beobachtet und erlebt. Sie kennen oder sind selbst solche Bischöfe, Mitarbeiter oder Väter. Sie haben erlebt, wie der Herr Ihnen geholfen hat, sich auf Priestertumspflichten vorzubereiten, von denen er im Voraus wusste. Als Priestertumsträger obliegt es einem jeden von uns, dem Herrn bei der Vorbereitung anderer behilflich zu sein. Wir können einiges tun, was sich als äußerst wichtig erweisen mag. Wir können die Lehre mit Worten vermitteln, doch noch wirksamer ist es, wenn wir die Lehre durch unser Vorbild lehren, nämlich indem wir sie leben. Beim Priestertumsdienst kommt es in erster Linie darauf an, dass wir alle einladen, durch Glauben, Umkehr, die Taufe und die Gabe des Heiligen Geistes zu Christus zu kommen. Präsident Monson hat beispielsweise Ansprachen gehalten, die das Herz in Hinblick auf all diese Lehren anrühren sollen. Doch meine Kenntnis davon, was er für die Menschen, Missionare und Freunde der Kirche als Missionspräsident in Toronto getan hat, motiviert mich, gleichermaßen zu handeln. Bei der Vorbereitung auf das Priestertum ist es wichtiger, dass man etwas zeigt, als dass man etwas erzählt. Deshalb spielen die Heiligen Schriften eine so große Rolle bei unserer Vorbereitung im Priestertum. Sie enthalten unzählige Beispiele. Ich kann förmlich vor mir sehen, wie Alma dem Gebot des Engels gehorcht und nach Ammonia zurückeilt, um die schlechten Menschen dort zu unterweisen, die ihn abgelehnt hatten. Ich kann die Kälte in der Gefängniszelle spüren, wo Gott dem Propheten Joseph Smith Mut zuspricht und ihm versichert, dass er über ihn wacht. Mit den Bildern aus diesen Schriftstellen vor Augen sind wir dazu bereit, in unserem Dienst auszuharren, auch wenn er bisweilen schwer erscheint. Wenn der Vater, der Bischof oder der ältere Heimlehrpartner einem jungen Priestertumsträger Vertrauen entgegenbringt, kann das dessen Leben ändern. Mein Vater wurde einmal von einem Mitglied des Kollegiums der Zwölf gebeten, einen kurzen Aufsatz zum Thema Wissenschaft und Religion zu verfassen. Mein Vater war Wissenschaftler und ein treuer Priestertumsträger. Ich weiß noch ganz genau, wie er mir den fertigen Aufsatz mit den Worten reichte: Hier, lies dir das doch bitte mal durch, bevor ich es an die Zwölf abschicke. Du weißt dann, ob es so stimmt. Er war 32 Jahre älter als ich und mir an Weisheit und Intelligenz weit überlegen. Ich schöpfe noch immer Kraft aus dem Vertrauen, das mir dieser Priestertumsträger, mein großartiger Vater, entgegengebracht hat. Ich wusste, dass er nicht auf mich vertraute, sondern darauf, dass Gott mich die Wahrheit wissen lassen konnte und würde. Die älteren Heimlehrpartner unter Ihnen können einen jungen Mann im vorbereitenden Priestertum jedes Mal aufbauen, wenn Sie ihm diese Art des Vertrauens entgegenbringen. Dadurch lernt er, dem sanften Gefühl der Inspiration zu vertrauen. Wenn er dann eines Tages einem Kind, das den Ärzten zufolge sterben wird, die Hände auflegt, um einen heilenden Segen auf es zu siegeln. Dieses Vertrauen hat mir mehr als einmal geholfen. Unser Erfolg bei der Vorbereitung anderer Priestertumsträger hängt davon ab, wie sehr wir sie lieben. Dies trifft besonders dann zu, wenn wir sie korrigieren müssen. Denken Sie an eine Situation, wo ein Träger des aaronischen Priestertums bei der Ausübung einer Verordnung einen Fehler begeht. Das darf nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Manchmal muss der Fehler öffentlich korrigiert werden, wodurch der Betreffende sich womöglich verärgert, gedemütigt oder gar abgelehnt fühlen könnte. Sicher erinnern Sie sich an den Rat des Herrn, alsbald mit aller Deutlichkeit zurechtweisend, wenn vom Heiligen Geist dazu bewegt, und danach demjenigen, den du zurechtgewiesen hast, vermehrte Liebe erweisend, damit er nicht meint, du seist sein Feind. Zitat Ende. Der Begriff vermehrt hat eine besondere Bedeutung, wenn es darum geht, einen Priestertumsträger, der sich noch in der Vorbereitung befindet, zurechtzuweisen. Der Begriff deutet darauf hin, dass die Liebe zunimmt, die bereits vorhanden war. Was erwiesen werden soll, ist die Zunahme an Liebe. Wer von uns einem Priestertumsträger bei der Vorbereitung hilft, erlebt gewiss, dass dieser Fehler macht. Bevor Sie ihn zurechtweisen, muss er Ihre Liebe bereits frühzeitig und beständig gespürt haben. Er muss sich ihres aufrichtigen Lobes gewiss sein, ehe er die Zurechtweisung annehmen kann. Der Herr selbst achtete die Träger des geringeren Priestertums und erkannte ihr Potenzial und ihren Wert an. So heißt es, ich zitiere, euch, meine Mitknechten, übertrage ich im Namen des Messias das Priestertum Aarons, das die Schlüssel des Dienstes von Engeln und die des Evangeliums der Umkehr und die der Taufe durch Untertauchen zur Sündenvergebung innehat. Und es wird nie mehr von der Erde genommen werden, bis die Söhne Levi dem Herrn wieder in Rechtschaffenheit ein Opfer opfern. Das aaronische Priestertum ist eine Beigabe zum größeren melchisedekischen Priestertum. Als Präsident des gesamten Priestertums steht der Präsident der Kirche auch dem vorbereitenden Priestertum vor. Was er im Laufe der Jahre zum Thema Rettung gesagt hat, entspricht voll und ganz unserem Auftrag, anderen das Evangelium der Umkehr und der Taufe zu bringen. In den Kollegien der Diakone, Lehrer und Priester wird regelmäßig beraten, wie sie jedes Mitglied ihres Kollegiums näher zum Herrn bringen können. Die Präsidentschaften tragen den Mitgliedern auf, sich anderen in Glauben und Liebe zuzuwenden. Diakone teilen das Abendmahl andächtig aus und vertrauen darauf, dass die Mitglieder die Auswirkung des Sühnopfers verspüren und sich vornehmen, die Gebote zu halten, wenn sie von den heiligen Symbolen nehmen. Lehrer und Priester beten mit ihren Heimlehrpartnern, damit sie ihren Auftrag, über die Kirche zu wachen, für jedes einzelne Mitglied erfüllen können. Die Heimlehrpartner beten auch gemeinsam, wenn sie herausfinden, was die Familie braucht und was sich deren Oberhaupt erhofft. Auf diese Weise bereiten sie sich auf den großen Tag vor, an dem sie voll Glauben ihrer eigenen Familie als Vater vorstehen. Ich bezeuge, dass alle, die gemeinsam im Priestertum dienen, das Volk des Herrn auf sein Kommen, das Kommen zu seiner Kirche, vorbereiten. Gott Vater lebt. Ich weiß, dass Jesus der Messias ist und dass er uns liebt. Präsident Thomas S. Monson ist der lebende Prophet des Herrn. Dies bezeuge ich im heiligen Namen Jesu Christi. Amen. Brüder, wir freuen uns, dass Sie heute Abend hier sind. Wir danken auch dem Chor von Missionaren für die inspirierende Musik, die er dargeboten hat, sowie allen, die in irgendeiner Form bei der Vorbereitung dieser Veranstaltung mitgeholfen haben. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist unser lieber Prophet, Präsident Thomas S. Monson. Nach seinen Worten schließt der Chor die Versammlung mit dem Lied Ihr Ältesten Israels. Das Schlussgebet spricht dann Elder James B. Martino von den 70ern.
Brüder, wir sind als mächtige Vereinigung des Priestertums sowohl hier im Konferenzzentrum als auch an anderen Orten überall auf der Welt zusammengekommen. Die Verantwortung, jetzt einige Worte an Sie zu richten, ist mir eine Ehre, stimmt mich aber auch demütig. Ich bete darum, dass der Geist des Herrn bei mir sein möge. Vor 75 Jahren, am 14. Februar 1939, gab es in Hamburg einen Festtag. Mitreißende Reden wurden geschwungen. Begeisterte Menschenmassen jubelten und patriotische Lieder wurden gespielt, als das neue Schlachtschiff Bismarck an der Elbe vom Stapel gelassen wurde. Dieses damals schlagkräftigste Schlachtschiff gab ein atemberaubendes Bild an Kampfkraft und Ingenieurskunst ab. Es bedurfte über 57.000 Entwurfszeichnungen für die radargestützten Drillingsgeschütztürme vom Kaliber 380 mm. Die Gesamtlänge der Stromleitungen des Schiffes betrug 45.000 Kilometer. Es wog über 35.000 Tonnen und Panzerplatten gaben ihm ein Maximum an Sicherheit. Majestätisch im Aussehen, gigantisch in der Größe, furchterregend in der Feuerkraft, dieser mächtige Koloss galt als unversenkbar. Der Schicksalstag der Bismarck brach nach etwas mehr als 2 Jahren an, als die 2 mächtigsten Kriegsschiffe der britischen Marine, die Prince of Wales und die Hood, am 24. Mai 1941 die Bismarck und den deutschen Kreuzer Prinz Eugen in ein Gefecht verwickelten. Innerhalb von 5 Minuten ließ die Bismarck die Hood mit ihrer Besatzung von über 1400 Mann, von 3 Überlebenden abgesehen, in den Tiefen des Atlantiks versinken. Das andere britische Schlachtschiff, die Prince of Wales, wurde schwer beschädigt und drehte ab. Die nächsten 3 Tage wurde die Bismarck von britischen Kriegsschiffen und Fliegern immer wieder unter Beschuss genommen. Insgesamt setzten die Briten 5 Schlachtschiffe, 2 Flugzeugträger, 11 Kreuzer und 21 Zerstörer ein, um die mächtige Bismarck aufzuspüren und zu versenken. In diesen Gefechten flog eine Artilleriegranate nach der anderen, aber der Schaden auf der Bismarck war nur geringfügig. War sie tatsächlich unversenkbar? Da erzielte ein Torpedo einen Glückstreffer, der das Steuerruder der Bismarck blockierte. Die Reparaturarbeiten blieben erfolglos. Mit all ihren schussbereiten Geschützen und ihrer kampfbereiten Mannschaft konnte die Bismarck nur noch langsam im Kreis fahren. Die mächtige deutsche Luftwaffe war schon fast in Reichweite, aber die Bismarck konnte den sicheren Heimathafen nicht erreichen. Nichts konnte sichere Zuflucht bieten, denn die Bismarck war manövrierunfähig geworden. Kein Steuerruder, keine Unterstützung, kein Hafen, das Ende nahte. Unter dem Feuer britischer Geschütze versenkte die deutsche Besatzung das einst scheinbar unzerstörbare Schiff schließlich selbst. Die hungrigen Wellen des Atlantiks schlugen erst über die Seiten und verschlangen dann den Stolz der deutschen Marine. Die Bismarck war dahin. Ebenso wie die Bismarck ist auch jeder von uns ein schöpferisches Meisterwerk. Unsere Erschaffung war jedoch nicht den Grenzen menschlicher Erfindungskraft unterworfen. Der Mensch vermag zwar komplizierteste Maschinen zu entwickeln, doch kann er ihnen kein Leben einhauchen und ihnen auch keine Vernunft oder echte Urteilskraft verleihen. Dies sind Gaben Gottes, die nur von ihm verliehen werden. Ähnlich dem unverzichtbaren Steuerruder eines Schiffes, Brüder, haben auch wir etwas erhalten, womit wir unsere Marschrichtung bestimmen können. Der Leuchtturm des Herrn ist für alle sichtbar, während wir das Meer des Lebens befahren. Wir wollen von unserem Kurs nicht abweichen, der uns zum gewünschten Ziel, nämlich zum zelestialen Reich Gottes, führt. Ein Mensch ohne Ziel ist wie ein Schiff ohne Steuerruder, ohne Aussicht darauf, je im Heimathafen anzulangen. Uns wird signalisiert: Legt euren Kurs fest, setzt die Segel, stellt das Steuer ein und stecht in See. Wie mit der mächtigen Bismarck verhält es sich auch mit dem Menschen. Der Schub der Turbinen, die Kraft der Schiffsschrauben ist wertlos, ohne das Streben in eine bestimmte Richtung, ohne die Bündelung der Energie, ohne die Ausrichtung der Kraft, die das Steuerruder bewirkt, das zwar versteckt und verhältnismäßig klein, aber in seiner Funktion unerlässlich ist. Unser Vater im Himmel hat die Sonne, den Mond und die Sterne an ihren Platz gestellt. Galaxien, die dem Seemann zur Orientierung dienen. Uns, die wir auf dem Weg des Lebens unterwegs sind, gibt er eine Landkarte an die Hand und weist uns den Weg zum gewünschten Ziel. Er warnt uns: Hüte dich vor den Umwegen, den Fallstricken, den Fallen. Wir dürfen uns von denen nicht täuschen lassen, die uns in die Irre führen wollen. Von den raffinierten Rattenfängern der Sünde, die uns mal hierhin, mal dorthin locken wollen. Stattdessen halten wir zum Beten inne. Hören auf die sanfte, leise Stimme, die tief in unserer Seele die liebevolle Einladung des Herrn ausspricht: Komm und folge mir nach. Trotzdem gibt es einige, die nicht hinhören und nicht gehorchen. Sie gehen lieber einen Weg, den sie sich selbst abgesteckt haben. Zu oft geben sie den Versuchungen nach, die jeden von uns umgeben und die sehr verlockend erscheinen können. Als Träger des Priestertums sind wir in einer unruhigen Zeit auf die Erde gestellt worden. Wir leben in einer vielschichtigen Welt, in der uns auf Schritt und Tritt unzählige Konflikte begegnen. Politische Machenschaften erschüttern die Stabilität von Staaten. Despoten greifen nach der Macht. Und Teile der Gesellschaft sind offenbar für alle Zeiten unterdrückt und chancenlos und bleiben dem Gefühl überlassen, versagt zu haben. Die Spitzfindigkeiten der Menschen dröhnen uns in den Ohren und Sünde umgibt uns. Wir haben die Aufgabe, uns all der herrlichen Segnungen würdig zu erweisen, die der Vater im Himmel für uns bereithält. Wohin wir auch gehen, unser Priestertum begleitet uns. Stehen wir an heiligen Stätten? Ehe Sie sich oder Ihr Priestertum in Gefahr bringen, indem Sie sich an Orte vorwagen oder an Aktivitäten beteiligen, die Ihrer oder dieses Priestertums nicht würdig sind, halten Sie bitte einen Moment inne und bedenken Sie die Folgen. Wir, die wir zum Priestertum Gottes ordiniert worden sind, können etwas ändern. Wenn wir uns unsere persönliche Reinheit bewahren und das Priestertum ehren, geben wir anderen ein Beispiel an Rechtschaffenheit. Der Apostel Paulus mahnt: Sei den Gläubigen ein Vorbild in deinen Worten, in deinem Lebenswandel, in der Liebe, im Glauben, in der Lauterkeit. Auch schrieb er, dass die Nachfolger Christi als Lichter in der Welt leuchten sollen. Ein Beispiel an Rechtschaffenheit kann dazu beitragen, dass eine immer finsterer werdende Welt erleuchtet wird. Viele von Ihnen erinnern sich sicher an Präsident N. Eldon Tanner, der Ratgeber von 4 Präsidenten der Kirche war. Er war ein verlässliches Vorbild an Rechtschaffenheit. In seiner gesamten beruflichen Laufbahn, als Politiker in Kanada und als ein Apostel Jesu Christi. Er hat uns diesen inspirierten Rat gegeben. Ich zitiere: Nichts bringt größere Freude und mehr Erfolg, als nach den Lehren des Evangeliums zu leben. Seien Sie ein Vorbild, üben Sie guten Einfluss aus. Er sagte weiter: Jeder von uns ist für eine bestimmte Arbeit vorherordiniert worden, als Gottes erwählter Diener, dem dieser das Priestertum und die Vollmacht anvertraut hat, in seinem Namen zu handeln. Denken Sie immer daran, dass es Menschen gibt, die sich an Ihnen ausrichten und dass Sie das Leben dieser Menschen zum Guten oder zum Schlechten beeinflussen. Und zwar so, dass es sich bis in künftige Generationen auswirken wird. Zitat Ende. Uns stärkt die Tatsache, dass die größte Triebkraft in der heutigen Welt in der Macht Gottes liegt, die durch den Menschen zur Entfaltung kommt. Um die See des Erdenlebens sicher zu überqueren, brauchen wir die Führung des ewigen Seemanns. Ja, des großen Jehova. Wir strecken die Hand aus und empor, um Hilfe vom Himmel zu erhalten. Ein wohlbekanntes Beispiel für jemanden, der seine Hand nicht emporstreckte, ist Kain, der Sohn Adams und Evas. Kain hatte großes Potenzial, war aber willensschwach und ließ daher zu, dass Habgier, Neid, Ungehorsam und sogar Mord sein Steuerruder blockierten, das ihn zu Sicherheit und Erhöhung gelenkt hätte. Er senkte den Blick, anstatt emporzublicken, und fiel. In einem anderen Zeitalter wurde ein Diener Gottes von einem schlechten König auf die Probe gestellt. Mit Hilfe himmlischer Eingebung deutete Daniel die Schrift an der Wand für den König. Zu der ihm angebotenen Belohnung, einem Königsmantel, einer goldenen Kette und politischer Macht, sagte Daniel: Behalte deine Gaben oder schenk sie einem anderen. Große Reichtümer und Macht waren Daniel geboten worden, Belohnungen, die für das standen, was von der Welt war und nicht von Gott. Daniel widerstand und blieb treu. Als Daniel später Gott anbetete, obwohl dies mit einem Erlass verboten worden war, wurde er in eine Löwengrube geworfen. Am nächsten Morgen, so heißt es in der Bibel, wurde Daniel aus der Grube herausgeholt. Man fand an ihm nicht die geringste Verletzung, denn er hatte Gott vertraut. Zu einer Zeit, da Daniel dringend göttlichen Schutz und einen sicheren Ort brauchte, wurde dieses ihm gewährt, weil er fest entschlossen war, einen geraden Kurs beizubehalten. Genauso können wir sicher und geborgen sein, wenn wir den geraden Kurs auf unsere ewige Heimat beibehalten. Die Uhr der Geschichte gibt wie der Sand in der Sanduhr den Verlauf der Zeit wieder. Auf der Bühne des Lebens bewegen sich neue Figuren. Die Probleme der heutigen Zeit zeichnen sich beunruhigend vor uns ab. Im Laufe der Weltgeschichte hat der Satan unermüdlich daran gearbeitet, die Nachfolger des Erlösers zu vernichten. Wenn wir seinen Verlockungen erliegen, werden wir, wie die mächtige Bismarck, das Steuerruder verlieren, das uns in Sicherheit bringen kann. Stattdessen schauen wir, umgeben von den raffinierten Errungenschaften des modernen Lebens, himmelwärts, um den unfehlbaren Orientierungssinn zu erbitten, mit dem wir einen klugen, vernünftigen Kurs festlegen und beibehalten können. Der Vater im Himmel wird unsere aufrichtigen Bitten nicht unbeantwortet lassen. Wenn wir uns um Hilfe vom Himmel bemühen, wird unser Steuerruder, anders als das der Bismarck, nicht versagen. Mögen wir die See des Lebens sicher befahren, während wir uns auf unserer eigenen Reise weiter nach vorn wagen. Mögen wir Mut aufbringen wie Daniel, um ungeachtet der Sünde und Versuchung, die uns umgeben, standhaft und treu zu bleiben. Möge unsere Überzeugung so tief und stark sein, wie die von Jakob, dem Bruder Nephis, der, als er jemandem gegenüberstand, der seinen Glauben auf jede erdenkliche Weise zerstören wollte, sprach: Ich konnte nicht erschüttert werden. Brüder, auf unserer Reise werden wir mit dem Steuerruder des Glaubens den sicheren Weg nach Hause finden. Nach Hause zu Gott, um auf ewig bei ihm zu sein. Dass dies für einen jeden von uns so sein möge, erbitte ich im heiligen Namen Jesu Christi, unseres Erretters und Erlösers. Amen.
Farewell, we're going to the mountain. Father in heaven,
Vater im Himmel, demütig kommen wir heute Abend vor dich ins Gebet als versammelte Priestertumsträger und wir danken dir für einen Propheten und für diejenigen, die wir als Prophetenseher und Offenbarer bestätigt haben. Unsere Herzen wurden berührt und wir bitten dich, Vater, dass wenn wir jetzt nach Hause gehen, dass wir zusammenstehen als aaronische und melchisedekische Priestertumsträger, um vorwärts zu schreiten und Dienst zu bereiten, diejenigen zu erheben und zu stärken von unseren Brüdern und Schwestern, dass wir uns zusammenschließen als Priestertumsträger und die Macht des Priestertums, die mit uns ist, freisetzen, dass wir würdig werden und dass wir uns an heiligen Städten stehen, dass wir gute Entscheidungen treffen, dass unsere Zeugnisse gestärkt werden, wenn wir vorwärts schreiten, während wir Werkzeuge in deinen Händen sind, um dein Reich aufzubauen. Wir danken dir für die Menge der Missionare und bitten, dass wir mit ihnen zusammen vorwärts schreiten und das Werk beschleunigen, wenn es die Welt überzieht. Wir lieben dich und danken dir für das Beispiel deines Sohnes und beten darum, dass wir ihm folgen werden und ihm dienen werden. Wir beten darum, dass du uns stärkst, dass wenn wir diese Konferenz heute Abend verlassen, dass wir uns verpflichten, stärker zu sein. Darum bitten wir dich im Namen Jesu Christi. Amen.